So Thema heute Abend, drei Ziele der Errettung. Naja, vielleicht bist du ein Kaut wie ich. Egal wo du hingehst, wenn du ankommst, da bist du halt. Und viele von uns haben irgendwie diese, wenn nicht bewusst, diese Handhabung in unserem Glaubensleben. Wir haben uns bekehrt und der Herr hat uns nicht gleich entrückt. Wir warten, bis er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dann sind wir vollkommen. Wir werden ihm gleichen, wir werden ihn sehen und ihm gleichen. So wunderbar, wir waren ausgewählt vor Grundlegung der Welt. Und wir haben uns bekehrt in Zeit und wir werden einfach dahin leben, bis er wiederkommt. Ich meine, wenn wir beobachten, dass den Lebensstil vieler Christen scheint das ihr Glaube zu beschreiben. Und wie schade ist es, immer wieder festzustellen, ich habe mit Cornelius geredet, irgendwie, wie Christen, ich fahre das auch manchmal, aber wie Christen, wenn wir reden mit ihnen über ihre Verantwortung, sie sagen, naja, der Herr wird das schon tun. Es ist nicht des Herrn Verantwortung, deine Verantwortung zu erfüllen. Wirklich wahr. Weißt du, die Bibel ist nicht geschrieben an Gott, sondern an mich. Und an dich. Natürlich hat er ein Ziel mit unser Leben. Und natürlich wird er, wenn der Herr Jesus wiederkommt, uns ans Ziel bringen. Aber wir haben eine Verantwortung, ganz bewusst zu leben im Hinblick auf unser Ziel. Drei Ziele der Errettung heute Abend. Wir haben am ersten Abend, den ersten Petrusbrief, drei Zeitformen der Errettung behandelt, unser zukünftiger Erbteil, die Errettung, die uns geoffenbart wird, wenn der Herr geoffenbart wird in Herrlichkeit. Unsere gegenwärtige Errettung, die Bewährung, die Erprobung unseres Glaubens, die Errettung unserer Seelen, die Errettung und unseres Lebens. Dann die vergangenen Vorbereitungen, die Gott jahrhundertelang getroffen hat, durch seine Propheten, heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geist, zu schreiben und beschreiben die zukünftige Errettung. Gestern Abend ein Vortrag, der für viele von uns, einschließlich mir, sehr, sehr wichtig war. Vier Imperative der Errettung. Wir hoffen völlig auf die kommende Gnade. Aber Gott tut seinen Teil. Er bringt uns die kommende Gnade. Wir wollen heilig sein. Denn derjenige, der uns berufen hat, ist heilig. Wir wandeln die Zeit unserer Pilgerschaft auf dieser Erde in einer heiligen Furcht, unser Leben zu vergeuden. Denn unser Leben ist so teuer erkauft worden. Und viertens, wir wollen einander mit Inbrunst lieben, uns weit ausstrecken in Liebe. Denn Gott hat uns wiedergeboren durch unvergänglichem Samen. Wir gehören zu seiner Familie. Wir haben die Erbanlage Gottes und eine übernatürliche Fähigkeit erhalten, zu lieben. Heute Abend drei Ziele der Errettung. Lesen wir den Text. Aber zuerst, bevor wir den Text lesen, muss man wiederum hier feststellen, dass Petrus in seiner Beschreibung der Errettung das den alttestamentlichen Prototypus im Auge hat, Errettung gemäß dem Buch, dem zweiten Buch Moses, Exodus, der Auszug aus Ägypten, um Gott zu dienen. Und heute Abend behandeln wir gerade besonders den Teil, den zweiten Teil des Buches. Das habe ich vergessen zu sagen. Die erste 17 Kapitel des zweiten Buch Moses behandelt den Auszug selbst, die notwendigen Vorbereitungen und der Auszug, die Errettung aus Ägypten. Ab Kapitel 18 lesen wir von dem Ziel der Errettung. Und wir werden immer wieder heute Abend uns befinden im zweiten Teil des zweiten Buch Moses, weil Petrus uns über das Ziel der Errettung unterrichtet. Exodus wiederum kurz zusammengefasst. Lass mein Volk ziehen. Kapitel 1 bis 17. Auf dass sie mir dienen. Kapitel 18 bis 40. Heute Abend werden wir lesen von unserer zukünftigen Errettung. Vers 2. Wir werden lesen von einem geistlichen Haus, von einem Heiligtum, das Gott gegenwärtig baut. Wie im zweiten Buch Mose eine Wohnstätte für Gott und zugleich eine Anbetungsstätte, gerüstet mit Priestern, die bringen Opfer, wie wir gelesen haben in Exodus. Und drittens, wir lesen von dem Endziel Gottes, von dem Endziel der Errettung. Warum hat er uns errettet? Um uns zu ihm zu bringen. Auf dass wir seinen besonderen Schatz sind. Sein Besitztum. Wiederum, Exodus Kapitel 19. Jetzt lesen wir 1. Buch Petrus Kapitel 2. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und wie neugeborene Kinder seid begierig nach dem der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf das ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Gottes erste Ziel in unserer Errettung, geistliches Wachstum zur Errettung, zur endgültigen Errettung, die vor uns liegt. Aber Gott steckt uns nicht nur ein Ziel, Gott trifft immer Maßnahmen zu unserer Fürsorge. Ist es nicht interessant, genau wie gestern Abend, genau wie vorgestern Abend, wenn Gott redet über unsere Errettung oder unsere Verantwortung, fügt er immer hinzu seinen Teil in dem Prozess. Gottes Fürsorge in unserem Prozess des Wachstums zur Errettung? Nahrung. Sie brauchten es in der Wüste, um zu kommen ins Ziel. Das tägliche Brot gib uns heute. Das ist notwendig. Man sagt, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen. Naja, aber zu leben für das Reich und zu leben entsprechend seiner Heiligkeit, muss man auch, naja, Brot und Marmelade und Margarine haben. Sonst kann man sein Reich gar nicht suchen. Die notwendige Nahrung, die wir brauchen, um zu wachsen zu unserer endgültigen Errettung, ist das unverfälschte Wort, die unverfälschte, vernünftige Milch des Wortes Gottes. Gottes zweite Ziel. Er will uns als geistliches Haus aufbauen, Vers 4 bis 8. Seine Fürsorge? Er hat einen Eckstein gelegt. Zu diesem Herrn kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wollen nämlich durch Jesus Christus, denn es steht in der Schrift, ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Den Ungehorsamen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, dass sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Gottes dritte Ziel mit uns. Er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit erwählt als sein Eigentumsvolk. Und Freunde, das ist große Barmherzigkeit. Denn wir waren ein Nichtvolk. Wir hatten kein Anrecht auf Gott, keine Verheißung eines Messias. Wir waren ohne Gott und ohne Christus in dieser Welt. Und in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns erwählt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Drei Ziele. Das, worauf unser Leben ausgerichtet werden soll, hier ist, was Gott vor Grundlegung der Welt vorhat. Als er sein Lamm, seinen ewigen Sohn, auserkoren hat für uns. Hier sind drei Fixsterne, auf die wir steuern in unserer Zeit, Zeiten der Pilgerschaft in dieser Welt. Sein erstes Ziel wiederum, geistliches Wachstum zur Errettung hin, Gottes Fürsorge, geistliche, unverfälschte Nahrung. Ich habe einen Boxer zum Herrn geführt, habe ein paar interessante Leute zum Herrn geführt und ich glaube, dass Gott hat einen guten Humor. Seine Nase sieht ein bisschen komisch aus, sonst sieht er ganz normal aus. Aber mein Boxerfreund sagte mir, nachdem er zum Glauben gekommen war und hat die Bibel mit mir gelesen über Monate, er sagt, ich habe meine Bibel jetzt und ich bin bekehrt. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ja, er hat Nahrung. Er braucht die Gemeinde nicht. Aber Gott hat zwei Ziele hier. Das erste ist Nahrung. Und das zweite ist die Gemeinschaft, wie wir gelesen haben. Das sind zwei sehr notwendige Sachen für junge Christen. Beginnen wir mit dem ersten. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wie hat er uns wiedergeboren? Kapitel 1 am Ende, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir sind wiedergeboren. Und jetzt als neugeborene Kinder haben wir die Aufgabe, gierig zu trinken. Das ist sehr wichtig. Was ist das Ziel bei der Entbindung? Ich bin so oft in einem Entbindungsheim, ich meine manchmal, das ist eine Ferienwohnung. Aber weißt du, es ist interessant, die Wochenstation, wie wir das nennen in Österreich, man geht dahin und die Frau bleibt eine Woche. Und dann packt sie ihre Sachen zusammen und kommt nach Hause. Es ist mir noch nicht passiert, dass ich gesagt habe, Peggy, schön, dich nach Hause zu haben. Wo ist das Baby? Oh, das habe ich gelassen in einem Bindungsheim. Sie hat noch nicht, obwohl die Wahrscheinlichkeit immer größer wird bei so vielen Babys, hätte sie noch nicht eins im Bindungsheim vergessen. Noch nicht. Weil das Ziel einer Schwangerschaft ist nicht die Entbindung. Das Ziel einer Schwangerschaft ist die Beziehung mit einem Kind und sein Gedeihen und sein Reifwerden. Wachstum im Hinblick auf zukünftige Errettung. Wir wollen zu unserer endgültigen Errettung hin wachsen. Wisst ihr, Kinder sind ganz lieb. Es ist manchmal recht lustig, was sie anstellen. Und ich habe meinen Teil von Windeln Kindern gewickelt in meinem Leben. Und es macht mir nicht so viel aus, auszumisten. Der Bauer gewöhnt sich dran. Ich bin auch gewöhnt, auszumisten. Kinder zu wickeln. Was ich aber nicht will, ist einen 20-Jährigen wickeln müssen. Das wäre eine Tragödie. Das erlebte ich in meinem früheren Beruf öfters. 20-Jährige, 30-Jährige in riesengroßen Pampers. Und das ist nichts zu lachen. Das ist eine große Tragödie, wenn ein Kind nicht wächst. Gottes Ziel in dein Leben ist nicht die Wiedergeburt. Das war der Anfang. Gottes Ziel in dein Leben ist Wachstum zur Errettung hin. Manchmal sind wir zu einfältig, wie wir denken an unsere Errettung. Wir haben uns bekehrt, der Herr wird wiederkommen, wir werden ihn sehen, wir werden verwandelt werden und ihm in einem Augenblick gleichen. Werden wir alle gleich reif sein? Oh Freunde, wir werden so heilig sein wie der heilige Apostel Paulus. Aber werden wir so reif sein in unserem Charakter? Seht ihr, es geht nicht nur um einen neuen Körper. Es geht um neue Verantwortungen. Ein ganz neues Leben, wirkliches Leben. Wir haben einen Österreicher, oder ich könnte sagen von der anderen Seite, wir haben einen Amerikaner, weißt du, Terminator 2, Arnold Schwarzenegger. Boah, der hat einen Leib, gell? Gewaltig, gell? Was ich wissen will, ist, wie groß ist die Person in diesem Körper? Wie groß ist Arnold Schwarzenegger in seinem Charakter? Es gibt eine Menge Leute in diesem Zimmer, die wesentlich größer sind als Arnold Schwarzenegger. Wisst ihr das? Ein großer, ein neuer Leib, das wird fantastisch sein. Aber wie reif wird der Mensch sein in dem Leib? Meinst du wirklich, dass der Mensch, der seine Bibel jahrzehntelang vernachlässigt hat, der sporadisch war ins Versammlungsbesuch, der nicht gewohnt war, an seinen Knien zu kämpfen, der Jesus nicht gefleht hat, zeige mir deine Herrlichkeit, meinst du, dass dieser Mensch geistlich die gleichen Voraussetzungen hat, wenn der Herr kommt, als einer wie der Apostel Paulus? Oder eine wie eine Gebetskämpferin, die ihre Bibel studiert. Kann eine ältere Frau, sie kann Römerbrief auswendig, sie kann Jesaja auswendig, sie hat Jesaja besonders gern, sie kann Johannesevangelium auswendig, Psalm 119 hat sie interessiert, Psalm 119 kann sie auswendig. Ihre Bibel ist benetzt mit Tränen. Sie ist etwa 89 Jahre alt, hat dem Herrn treu nachgefolgt seit etwa ihr 25. Lebensjahr. Sie ist eine ganz kleine Frau und sie ist ein sehr großer Mensch. Sie ist gewachsen zur Errettung. Oh, du willst einen vollkommenen Körper haben? Gewaltig. Weißt du, wenn wir dich sehen würden heute, in der Herrlichkeit, die man haben wird in den Himmel, würden wir uns den Boden begeben, in Furcht und Zittern. Ich möchte aber fragen, wie groß wird der Mensch sein in diesem herrlichen Körper? Sind wir gewachsen? Ich habe mit meinem Sohn Stefan in unserer stillen Zeit darüber geredet. Wir haben geredet über den jungen Mann Timotheus. Und Paulus schreibt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, denn du weißt, von wem du gelernt hast und hast seit Kindheit die Heilige Schriften gekannt, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung. Und alle Schrift ist eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zum Training in der Gerechtigkeit, auf das der Mensch Gottes reif sei, völlig zugerüstet zu jedem guten Werk. Gott hat eine Fürsorge getroffen für uns. Es ist das Wort Gottes. Das war so gewaltig an dem Tag, als wir diese stille Zeit machten vor einigen Wochen, und er sagte, ja, Papa, und jetzt möchte ich lernen die Bibel, lernen auswendig, mehr an der Bibel. So er hat Verskarte, Kerzen geschrieben und begonnen wiederum auswendig zu lernen. Wieso? Er möchte eines Tages einen reifen Mann sein, völlig zugerüstet zu jedem guten Werk. Er möchte wachsen in seine einfältige, 8-9-jährige Gedanken, will er doch in diese Richtung wachsen. Aber das ist Gottes Ziel für dein Leben und für mein. Seid begierig. Legt aber auch ab alle Bosheit, Trug, Heuchelei, und alles üble Nachreden. Dass diese Begriffe überhaupt genannt werden unter Gottes Kindern, wie kann das sein? Diejenigen, die wir beschrieben haben am ersten Abend, diese Erben der Errettung, die befreit sind von der Knechtschaft der Sünde, wie kann man so reden? Wie gibt das und das unter Kinder Gottes? Lies nur weiter. Es gibt ein Bedingungswort hier. Und es sagt uns den Grund, warum diese christlichen Sünden in solchem Übermaß vorhanden sind unter uns. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Naja, hast du geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Psalm 34 sagt, schmecket und sehet, wie herrlich der Herr ist. Wie gütig der Herr ist. Er schmeckt gut. Und wir sollen immer wieder essen von ihm und immer wieder schmecken, wie gütig er ist. Wie ist das bei dir heute Abend? Schmeckt dir der Herr? Oder ist es so, dass du im Laufe der Zeit in deiner Beziehung zu Jesus Christus nimmer diese frische Beziehung, wo du zehren kannst an deine Zeit mit dem Herrn Jesus, wo du zehren kannst von der Zeit der Gemeinschaft, schmeckt er gütig dort in dem Leben eines Menschen, wo der Herr einem nimmer so schmeckt? Da ist üble Nachreden, da ist Bosheit, da ist Oberflächlichkeit, dargestellte Frömmigkeit, da ist Trug. Interessant ist es nicht, seid begierig nach dem Milch des Wortes. Schmeckt, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Weißt du, was das heißt? Was ist das Ziel von Bibelstudium? Das Essen des Wortes Gottes und das Schmecken vom Herrn sind hier im gleichen Kontext, nicht wahr? Ich denke an das alte englische Lied, The Bread of Life, das Brot des Lebens. Eine Teilstrophe zitiere ich. Beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, O living God. Brich du, Herr, das Brot des Lebens für mich. Hinter dem heiligen Blatt oder hinter dem, ja, dieses Bibelblatt, suche ich dich, Herr. Mein Geist lechzt nach dir. O du lebendiger Gott. Freunde, das ist der Grund, warum die Bibel lesen. Wir sind gierig nach dem Wort Gottes, denn wir haben geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Und ist das nicht das letzten Endes, was einem gierig macht nach dem Wort Gottes? Dass man erlebt, wer er ist und wie er ist. Ja, meine Versuchung ist, ein bisschen zu viel über dieses Thema zu reden. Ich muss weiterfahren wegen den anderen. Vielleicht nur eine letzte Bemerkung dazu. Ich denke an meinen Freund in Süditalien, Stan Davy. Wir waren zusammen in Foggia. Und ich fragte Stan, ich sagte, du bist ein älterer Mann Gottes. Erzähl mir über deine Erfahrungen in Süditalien. Stan ist von Neuseeland. Und Stan sagte, Fred, ich diene meinem Herrn in Italien seit 40 Jahren und ich möchte nicht einen Tag mit ihm vermisst haben. Ich hoffe, dass du so reden kannst, wenn du 65 Jahre alt bist. Ich habe meinem Herrn 40 Jahre lang gedient. Ich möchte keinen Tag vermissen davon. Was will er sagen? Er schmeckt mir. Vers 4 bis 8. Wir wollen uns als geistliches Haus aufbauen lassen. Gottes Fürsorge ist der Eckstein. Mein Boxerfreund, Fred, ich habe meine Bibel, ich brauche die Gemeinde nicht. Ein paar Wochen später ruft er mich an. Ich sagte, ja, Martin, was ist? Er sagte, ich habe ein Problem. Ich sagte, was? Ich bin jetzt fertig mit diesen Evangelien und jetzt auf jeder Seite in meiner Bibel steht Gemeinde. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ich habe meine Bibel. Ja, dann lies die. Lies die. Und auf jeder Seite steht die Gemeinde. Vielleicht meinst du dasselbe. Du denkst an dein Christenleben eigentlich von diesem Standpunkt. Was brauche ich? Manchmal machen wir hier einen Fehler, wenn wir reden mit Baby-Christen. Wir sagen ihnen, du brauchst das und du brauchst das und du brauchst das. Das ist wichtig. Aber das ist nicht die einzige Frage im Leben. Die Frage ist, was ist Gottes Ziel für dein Leben? Vielleicht leben wir an das Ziel unserer Errettung vorbei. Warum hat Gott mich errettet? Lass mein Volk ziehen, auf dass sie mir dienen. Ich brauche die Gemeinde nicht nur, ich brauche sie dringend. Und darüber hinaus, die Gemeinde ist Gottes Ziel für mein Leben. Die Gemeinde ist Gottes Ziel in der Errettung überhaupt. Ich möchte einen kleinen Abstecher machen. Ich lebe in einem Land, wo der heilige Apostel Petrus ein bisschen populärer ist als der heilige Apostel Paulus. Man hat eigentlich auf den heiligen Apostel Petrus einiges aufgebaut. Man sagt zum Beispiel, Petrus hat doch gesagt, oder Jesus hat doch gesagt, und du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Kirche ist drauf gebaut. Wisst ihr, jeder evangelisches Kind kennt einen Bibelvers zumindest. Johannes 3, 16. Und jedes katholisches Kind in der Schule weiß zumindest einen Bibelvers. Und das ist Matthäus 6, 16. Und du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Was du bindest, wird gebunden sein im Himmel. Und von diesem Vers leitet man die apostolische Sukzession ab, die Nachfolgerschaften von jetzt einer Reihe von Päpsten, die ihre Geschichte zurückverfolgen und ihre Beglaubigung zurückverfolgen auf Petrus selbst. Und das soll die Berechtigung sein für eine Kirche, dessen Hauptquartier in Rom ist, denn Petrus sei der Bischof Roms gewesen. Diese Christen haben es schwierig, mich zu verstehen. Sie fragen mich, ja, aber was habt ihr für eine Kirche? Naja, wir sind gläubig an den Herrn Jesus. Ich sage, wir aber auch. Wovon geht das Ganze aus? Wo ist euer Hauptquartier? Ich sagte, unser Hauptquartier ist dort, wo unser Hauptquartier ist. Und das ist nicht in Brooklyn, New York. Und das ist nicht in Rom. Unser Haupt ist quartiert im Himmel. Aber was gibt es an dieser Stelle? Und du bist Petrus, und auf diesen Felsen, Petrus, werde ich meine Kirche bauen. Heißt das, dass die wahren Kirche Christi auf Petrus als Schlüsselapostel aufgebaut ist und dass die Kirche ihre Einheit bewahrt dadurch, dass Petri Nachfolger auf seinem Thron in Rom sitzen? Ist es so, dass Petrus Nachfolger die Weihe verleiht an die Bischöfe und die Bischöfe an die Priester und schließlich die ganze Priesterschaft über Gottes Volk ist abhängig von Petrus und von Rom? Ja, wenn schon, dann haben wir Petrus viel zu verdanken. Ich werde nie vergessen, mit Dietmar in Rom waren wir vor Jahren und wir haben das erlebt, wie hunderte von Menschen in Schlange gestanden sind, um Petrus' armen Fuß zu küssen da. Es gibt ein riesengroßer Eisener Petrus und man hat seinen Fuß abgeküsst einmal, so sie haben einen zweiten Fuß geschweißt drauf und jetzt dieser Fuß ist etwas so dünn, sein Fuß beginnt so dick und es wird so dünn. So viele Leute haben geküsst seinen Fuß, weil, naja, alles zurückzuführen ist auf ihn. Wir wissen, was die Auslegung der Leute in Österreich ist, wo ich wohne. Meine Frage ist, wie verstand Petrus Jesus Wort? Verstand er, dass er der Fels war? Und dass er der Erste einer Nachfolgerschaft von Päpsten war? Und dass seine Bischöfe, die er ernannt und die ernannt werden von seinen päpstlichen Nachfolgern, die Priesterweihe verleihen und damit alle Verwaltung der Sakramente, war das sein Verständnis? Lesen wir, was er hier sagt. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um das zu bringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wollen nämlich durch Jesum Christum. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Denn ungehorsam aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Wenn ich lese in Matthäus Kapitel 16, lese ich, dass die Frage nicht so sehr die Identität von Petrus war, sondern die Identität von Jesus. Wer ist dieser Mann? Jesus sagt, wer sagen die Menschen, wer bin ich? Und die sagen, na ja, manche sagen Jeremia oder der Prophet oder Johannes der Täufer aus dem Toten auferstanden. Aber ihr sagt, was sagt ihr, wer ich bin? Es geht um seine Identität. Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein paar Verse später liest man, dass Jesus sagte, sie sollen niemand sagen, dass er der Christus sei. Beachte das. Viermal die Frage nach der Identität Christi, nicht nach der Identität Petri. Auf dieser Felsen werde ich meine Kirche bauen. Die Frage ist wie? Zunächst, Petrus wird schreiben, es handelt sich um die Identität Christi. Kommt zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Von Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserwählt und kostbar, und lasst euch auf diesem Stein aufbauen. Ein geistliches Haus. Kommt zu wem? Zu Petrus? Nein. Es geht um ihn und seine Identität. Er ist Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, laut Petrus, lebendige Stein. Und wenn man im Alten Testament liest, sieht man, dass Gott mehrmals als der Stein unseres Heiles, zum Beispiel der Fels, genannt wird. Wie wird die Kirche gebaut? Dadurch, dass Menschen zu ihm kommen, Vers 7, und an ihn glauben. Und dadurch, dass die Menschen zu ihm kommen, zu diesem lebendigen Stein, werden sie lebendige Steine. Und dieses Gefüge aus gläubigen, wiedergeborenen, lebendigen Steinen wächst zu einem geistlichen Haus. Nicht ein Haus aus Mörtel und Steinen oder Ziegel gebaut. Ein Haus gebaut aus dem Glauben und der Treue zu dem lebendigen Stein, zu dem Eckstein, an den sie sich reihen. Weiters haben wir gelesen, oder würden wir lesen, in Matthäus Kapitel 6. Ab diesem Zeitpunkt, wo Jesus diese Bekenntnis von Petrus entgegennahm, sagte er von dieser Zeit, und der Sohn des Menschen muss nach Jerusalem gehen und wird gekreuzigt von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten, den Ältesten Israel, und er wird wieder aufstehen am dritten Tag. Wenn du liest in Apostelgeschichte Kapitel 4, stehen Petrus und Johannes vor diesen hohen Priestern, vor diesen Schriftgelehrten und vor den versammelten Ältesten Israels. Und sie zitieren diesen Vers aus Jesaja. Ihr seid die Bauleute, die den Stein verworfen hat, und der ist zum Eckstein geworden. Petrus zitiert die Stelle hier wiederum. Die Bauleute, wer sind sie? Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten Israels. Offensichtlich in dieser Stelle hat Petrus Matthäus Kapitel 6 wiederum im Auge. Und du wirst die Schlüssel des Reiches empfangen. Was heißt das? Dass Petrus im Himmel ist und steht am Tür des Himmels mit riesigen, herrlichen, goldenen und Schlüssel mit Juwelen bestückt? Sind das die Schlüssel des Himmelreiches? Heißt das, dass er steht am Himmelstor? Nein. Lies die restliche Bibel. Hör nicht auf mit einem Evangelium. Lies die Apostelgeschichte. Und sieh, wie Petrus erwählt wurde, am ersten Tag zu predigen das Evangelium und die Tür zu öffnen für 3000 Juden, Lies einige Kapitel weiter, wie Petrus geht im Gottes Auftrag zu einem Mischlingsvolk, zu dem Samaritern. Und dort öffnet er eine andere Tür für das Himmelsreich, für eine ganz andere Menschengruppe. Und wenn Gott das Evangelium zum ersten Mal bringen will, zu den Heiden, was lesen wir? Petrus ging zu Cornelius mit dem Evangelium. Und Jahre später, in Apostelgeschichte Kapitel 15, sagt Petrus, Gott hat mich erwählt, die Tür des Glaubens zu öffnen. Oh Freunde, das sind die Schlüssel des Himmelreichs. Juden, Samariter und die Nationen, die Tür wurde geöffnet von Petrus persönlich. Es geht nicht Schlüsselgewalt. Stell dir vor, ein König steht mit seinem Schlüsselbund. Du kannst ein Scepter oder ein Interkontinental Rakete, Atomrakete oder ein Colt 45 als Symbol deiner Gewalt benutzen. Aber ein Schlüsselbund ist nicht gerade ein geeignetes Mittel. Ein Schlüsselbund ist da, etwas zu öffnen. Und das hat getan. Und Bischöfe Roms, apostolische Sukzession, was sagt die Bibel darüber? Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 2, ihr seid alle in die Irre gegangen wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Bischof und Hirten eurer Seelen, Jesus Christus. Jesus ist der Bischof, zu dem wir zurückgekehrt sind. Ist Petrus der Erste in einer Reihe von Päpsten? Sind die Päpste heute die Nachfolger Petri? Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt eine ganz einfache Antwort drauf. Wir schauen den ersten Mann in dem Zug der Päpste an und die anderen Männer, okay? Petrus sagte, als ein Bettler Geld wollte, er sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle. Welchen Papst hat das nachher sagen können? Silber und Gold habe ich nicht. Welcher Papst kann sagen, heute stehe auf im Namen Jesu zu einem gelähmten Mann? Sind die Nachfolger Petri? Das Bischofsamt in Mainz im Mittelalter kostete einmal 1 Million Gulden. Das, Freunde, ist ein Haufen Geld. Und Petrus selber schreibt, ich schreibe euch, Mitälteste, als Mitälteste und als Zeuge der Leiden des Christus und Mitteilhaber der Herrlichkeiten von Christus, weidet die Herde Gottes unter euch, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, nicht schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, und nicht aus die da herrschen, über ihre Besitztümer, die Gott ihnen anvertraut hat. Nein, führe durch Vorbild. Und umhülle euch in dem Sklavenbekleidung, in einem Schürzenbekleidung von Demut. Oh Freunde, lest die Kirchengeschichte und sehe, ob diese Männer Nachfolger von Petrus sind. Ich habe einen Freund, der studiert in Salzburg, ist in seinem letzten Semester und wir studieren die Bibel zusammen seit einiger Zeit. Am Anfang, er sagte, aber zeige mir nicht Paulus. Paulus war ein gesetzlicher Mann, er war ein alter Pharisäer und er hat das nie überwunden. Dieser Mann liest sehr viele theologische Werke. Sagte, okay, dann lesen wir Petrus. Nach einer Stunde in Petrus sagte er, Wahnsinn. Nach einer Stunde in Petrus sagte er, Wahnsinn. Eines war nicht, ich sagte was, katholisch. Ich bin nicht hier zu schimpfen über eine Kirche, aber ich lebe in einem Land, wo 90 oder mehr als 90% der Einwohner des Landes haben ein Bekenntnis und meinen, es ist das Richtige, weil die Kirche ist gebaut auf Petrus. Vergib mir hier, wenn ich hier in Deutschland eure Zeit für heute mit einem Thema, das in erster Linie bei uns interessant und aktuell ist. Denn ich bin überzeugt, dass Petrus nicht sehr viel Freude hätte, wüsste er, dass man ihn betrachtet als die Basis der Kirche statt Jesus. Gehen wir zurück zu Matthäus 6. Sagen wir es ein bisschen anders. Petrus, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Petrus, was sagst du? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Lass mich irgendwie übertragen, was Jesus sagt. Ja, das ist richtig, Petrus, du hast das richtig. Und das ist nicht auf deinem Schädel gewachsen? Denn Gott hat das dir geoffenbart. Ja, Petrus, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und du bist Petrus. Und an diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Es ist nur ein Wortspiel, sie sind so häufig in der Bibel. Du bist Petrus, aber an diesem Felsen, der Sohn des lebendigen Gottes, der lebendige Fels, werde ich meine Kirche bauen. Denn wer ist Petrus? Er sagt in dem Text, wer er ist, 1. Petrus. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend, werdet ihr auch als lebendige Steine aufgebaut. Habt ihr das Wort bemerkt? Auch? Auch Petrus machte diese Erfahrung. Johannes Kapitel 1. Andreas findet Jesus so begeistert, dass er den Messias gefunden hat. Er ist gelaufen, er hat seinen Bruder Simon geholt. Und wir lesen in den Text, als Simon zu Jesus kam, sagte Jesus, und du heißt Fels. Er kam zu Jesus und wurde ein Fels. Und weil du kamst zu Jesus, wurdest du auch ein lebendiger Stein und wirst aufgebaut jetzt in dieser heiligen Gefüge, in dieser wunderbaren Kirche Christi. So baut er seine Gemeinde. So viel für diese österreichische Abstecher. Kann es nicht helfen, wenn ich da wohne. Ich kann an diesen Text nicht so leicht vorbei. Am Ende der Zeiten, dieses Lamm vorher erkannt vor Grundlegung der Welt, wurde geoffenbart. Und er sagte, auf dieser Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber wie? Er war der Eckstein. In Jerusalem gelegt, ein lebendiger Stein. Zu ihm kommend, sagt mein Text, ein Partizip. Wir reden nicht so oft in der deutschen Sprache so, zu ihm kommend. Aber es drückt eine ständige Bewegung, ein Prozess, nicht eine einmalige Sache, ein ständiger Prozess des Kommens zu dem lebendigen Gottes. Entschuldigung, mein Vorstellungsvermögen, aber ich gedenke einen Text in Matthäus Evangelium, wo die Rede ist von der Gewalt der örtlichen Gemeinde, wo zwei oder drei versammelt werden zu meinem Namen hin. Da bin ich. In ihrer Mitte. Versammelt werden in eine Richtung. Und die Richtung ist Jesus. Zu ihm kommend. Oder wie das alttestamentliche Gegenstück in 5. Buch Mose, Kapitel 12. Sehr geheimnisvolle Verse. Johannes, 5. Buch Mose, Kapitel 12, wo Gott redet. Mose redet zu dem Volk. Über die Zeit, wenn Israel in das Land kommen würde, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass ihr dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen euer Brandopfer und euer Schlachtopfer, euer Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und euer Gelübden, euer freiwilligen Gaben, euer Erstgeborenen, eures Rindes und eures Kleinviehs. Und dasselbe sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch erfreuen, ihr und euer Häuser, an allem Geschäft eurer Hand, worin der Herr, euer Gott, dich gesegnet hat. Vers 11. Und wenn ihr in Sicherheit wohnet, so sollt es geschehen, der Ort, welchen der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen, daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Euer Brandopfer, euer Schlachtopfer, euer Zehnten, das Hebopfer eurer Hand und alle Auswahl eurer Gelübde und so weiter. Ein geheimnisvollen Ort. Wisst ihr, sie waren unterwegs in der Wüste. Sie waren im Begriff, das heilige Land zu betreten. Und er sagte, irgendwann einmal wird Gott an einem erwählten, noch nicht bekannten Ort eine Stätte bauen lassen. Und dort wird sein Name wohnen. Das ist der spätere Tempel. Das Volk Gottes musste warten bald 500 Jahre. 400 etwa Jahre auf die Errichtung dieses Tempels. Lebten sie in der Erwartung, dass eines Tages Gott seinen Namen wohnen lassen würde auf einem Ort. Und diesen Ort sollten sie aufsuchen. Sehnsucht nach diesem Ort sollten sie haben. Ihr Leben und ihr geistliches Leben sollte ausgerichtet werden auf die Errichtung dieses für sie geheimnisvollen Ortes. Dahin sollt sie kommen. Und dahin sollt sie anbeten, dort, wo der Name des Herrn wohnt. Oh Freunde, und das ist auch unsere Pilgerschaft. Suchst du diesen Ort? Oder sagst du wie mein Boxerfreund, ich habe meine Bibel, ich brauche keine Gemeinde. Und wohin versammelst du dich? Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich, ehrlich gesagt, mich versammelt habe, mit anderen zu einem Bekenntnis. Ich kann mich an ein Buch erinnern, der liegt am Tisch neben dem Bett meines Vaters heute Abend mit Sicherheit. Heißt, We Baptists Believe. Wir Baptisten glauben. Und du, wenn ich etwas schreibe in einem Brief oder sage in einem Predigt, dann schau dir nach, was steht da drinnen. Wisst ihr, was das ist? Aber ich sage, ich bin Episcopal Betubian. Ich meine, ich bin Methodist. Ja, wir haben auch Methoden. Ich bin Presbyterianer. Ja, wir sollten auch Ältesten haben. Ich bin Baptist, aber wir sind auch getauft. Das Problem hier ist, nehmen wir das so. Die Methodistenkirche ist etwa, die Gläubigen davon, sind etwa so viel von dem Leib Christi. Weißt du das? Ich könnte genauso sagen, ich bin eine Finger. Ich gehöre zu Finger. Oder nehmen wir eine größere Gruppe. Pfingstbewegung. Ich bin eine Hand. Eine Zunge. Weißt du, mir geht's nicht gut heute Abend. Ich bin gerade von Martin Heide übertroffen worden, wenn es geht um Humor. Aber er ist wirklich klüger. Jedenfalls, ich bin eine Zunge. Was sagt 1. Korintherbrief über diese Haltung? Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Christus. Wir, unsere Gemeindebewegung, wir sind der Überrest und keiner sonst. Wie sucht man eine Gemeinde? Ich möchte mich dort versammeln mit Geschwistern, die ganz bewusst sich versammeln, nicht zu irgendeiner Bewegung, nichts irgendwie, um auf Recht zu erhalten, was irgendein Mann irgendwann gelehrt hat oder bewirkt hat. Nicht um ein paar Prinzipien, selbst wenn sie biblisch sind. Suche diesen Ort auf, dort, wo sein Name da wohnt. Bekenne dich zu ihm. Sei bereit für Gemeinschaft mit allen aufrichtigen Christen, die nicht irgendeine Irrlehre anhängen, eine ernsthafte Irrlehre, die sich absondern von Sünde in ihrem Leben. Komm zusammen mit ihnen zum Namen des Herrn und komm dahin, erscheine nicht leer vor dem Herrn. Nimm deinen Korb und tu in deinen Korb die Erstlinge deines Lebens mit Jesus. Und komm dahin und bring dein Opfer. Bring das Ergebnis dessen, was du erlebst mit Gott und damit deinen Mitchristen. Erfreue dich vor ihm. Zu ihm kommend. Ist das nicht das Wunderbare an einer biblischen Gemeinde? Wo kommen wir hin? Wir kommen hin zu ihm. Er ist das Magnet, das uns anzieht. Der lebendige Stein, an den wir uns orientieren. Wir entdecken andere Steine um uns herum. Manche sind eckig und kantig, ich weiß. Aber irgendwie im Laufe der Beschäftigung mit ihm, wir reiben die Ecken und Kanten aneinander ab. Wir gewinnen einander lieb. Sein Haus besteht nicht aus Mörtel und Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Ein geistliches Haus. Ein geistliches Haus ist ein Tempel, und dort soll ein Tempeldienst stattfinden. Es bedarf Priester. Wer sind die Priester? Sind das die Leute, die geweiht werden von den Nachfolger Christi? Sind das die Priester? Nein, lesen wir hier. Ihr, die ihr gläubig geworden seid, ihr, die ihn geschmeckt habt, ihr Neugeborene, wie neugeborene Kinder, ihr begehrt die Milch, ihr, die kommt zu ihm, ihr seid, liest den Text, heilige Priester. Geheiligte Priester, abgesondert von der Welt, von Sünde, fähig gemacht, hinzukommen, hinzutreten in die unmittelbare Gegenwart Gottes selbst. Wir waren einmal zusammen, eine Schwester in der Gemeinde hat begonnen zu weinen beim Brotbrechen. Und ein Bruder hat gemeint, etwas war schief. Und er ging zu der Schwester hin und er sagte, Elisabeth, was ist los? Und sie sagte, es ist so wunderbar. Er sagte, was? Das größte Vorrecht in meinem Leben ist es, hineinzutreten in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und sie sagte, und wir waren gerade alle da als Gemeinde. Wunderbar, nicht wahr? Priester, die hinzutreten in die Gegenwart Gottes, um ihn anzubeten, geistliche Schlachtopfer zu bringen, wohl zu tun, mitzuteilen, Römerbrief, unser Körper darzustellen, überwältigt von seiner Größe. Hat jemand das jemals bei euch gebetet beim Brotbrechen? Es wäre sehr treffend. Herr, ich bin einfach so überwältigt von dem, was wir hier hören und erleben. Ich möchte dir jetzt meinen Leib darstellen. Aufs Neue heute. Wir nennen in unserer Gemeinde das Brotbrechen die Anbetungsstunde. Und das ist für uns ein großes Anliegen. Manchmal sagen die Brüder, wir müssen lernen über Anbetung. Wir sind nicht ganz zufrieden mit den Beiträgen. Wir müssen lernen über Anbetung, sagen sie. Ich sage, na ja, wiederum, was sollen wir lernen? Kannst du lernen, einen Menschen zu lachen? Sag ihm, du sollst deinen Mund nur so halten, Augen zumachen und lachen. Ist das, was du tust? Was tust du, wenn du willst, dass ein Mensch lacht? Du reißt einen Witz, du. Ein guter Schmäh. Und er wird lachen. Oh, Freunde, wir kommen, wenn wir bewusst sind, wohin wir kommen. Und wenn Brüder voll des Heiligen Geistes dastehen und mit dem Wort Gottes uns zeigen, mit wem wir zu tun haben, es wird die spontane Reaktion. Anbetung. Anbetung, Vers 5. Er legte einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Vers 6. Weißt du, was das heißt? Dieser Eckstein ist auserwählt von Gott und dieser Eckstein ist Gott kostbar. Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. So er ist kostbar für Gott und der Stein, der Eckstein, an den wir uns orientieren, zu dem wir kommen als Gemeinde Gottes, ist kostbar für uns. Aha. Hier, liebe Geschwister, ist das Geheimnis der Anbetung. Denk an seinen Gang durch dieses Leben. Der junge Mann tritt an die Öffentlichkeit. Da steht eine Schlange von Juden, bußfertige Kinder Israels, knietief im Schlamm und warten, getauft zu werden von diesem jungen, feurigen Propheten Johannes. Und in der Schlange steht ein junger Mann. Und endlich kommt er an die Reihe. Und Johannes sieht ihn. was machst du hier? Herr, lieber, du taufst mich. Es geziemt sich nicht so. Und Jesus zählt sich bewusst knietief in Schlamm zu dem bußfertigen Überrest Israels, deren Sünde auf sich bald nehmen würde, und der Himmel konnte sich nicht fassen. Es war, als ob der Boden des Himmels bog und begann zu brechen unter dem Gewicht des Wohlgefallens Gottes. Der Heilige Geist wurde sichtbar und der Himmel hörbar. Siehe da, da ist er. Das. Dieser Mann kniet tief in Schlamm, identifiziert mit Israel in ihrer Sündhaftigkeit. Das ist mein geliebter Sohn, auf den ich Wohlgefallen gefunden habe. Ein paar Jahre später auf einem Berg, in der Herrlichkeit verklärt mit Mose, dem großen Gesetzgeber, und Elia, dem Propheten. Sie reden über seinen Exodus, seinen Ausgang, den in Jerusalem erfüllen sollte. Dort reden sie über das Kreuz, und als sie im Begriff waren zu scheiden von ihm, dann sagt Petrus, oh, bleiben wir hier. Bauen wir 3 Zelte, ein für dich, ein für Mose, ein für Elia. Wunderbar, hier in der Heiligkeit, bleiben wir in der Heiligkeit, wunderbar. Aber es war Zeit, die Heiligkeit zu verlassen und zu gehen ins Tal, wo die Not war, und zu gehen nach Jerusalem, um zu sterben. Und Petrus hat das Moment im 2. Buch Petrus für uns deutlich vor Augen gemalt, in welchem Moment die Stimme erschallt von Himmel, als sie im Begriff waren, die Herrlichkeit zu verlassen, erschallte eine Stimme im Himmel. Er konnte sich wieder nicht fassen. Hier war Jesus unterwegs zu sterben für dich und für mich. Und der Himmel sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ist der Wohlgefallen des Himmels. Das Wohlgefallen des Himmels. Vorabend seines Todes sagte, was sollte er sagen? Ich bin sehr bedrängt. Sollte ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, ich bin in die Welt gekommen zu dieser Stunde. Nein, Vater, mir ist wichtiger, verherrliche du deinen Namen. Und der Himmel konnte sich nicht fassen. Es war wie Donner aus dem Himmel. Ich habe meinen Namen verherrlicht. Sein Urteil über das Leben Jesus. Und ich werde ihn wiederum verherrlichen. Ich sage euch, es gibt nichts lieber in den Augen Gottes. Nichts lieblicher. Nichts, worüber er sich mehr freut, als dieser kostbare Stein. Und ist es nicht wunderbar, wenn wir Menschen unseren Heiland schätzen lernen und wir beginnen dankbar zu sein und auf einmal irgendwie vom Wort Gottes und durch den Heiligen Geist und durch den Dienst unserer Schwester oder unseres Bruders, auf einmal fassen wir langsam, wer ist und mehr, wie ist. Und unser Herz spontan, entweder zusammen oder in unserer Zeit, spontan kommt aus unserem Herzen, wald auf diese Gedanke. Du bist mein geliebter Herr. All mein Wohlgefallen habe ich in dir. Und dein Wohlgefallen ist das Wohlgefallen des Vaters. Du schaust hinauf und Aug trifft Aug. Und Himmel und Erde sind in Gemeinschaft. Freunde, das ist anders. Wenn der Vater hört aus unserem Herzen und aus unserem Mund, du bist mein geliebter Herr, auf den ich Wohlgefallen gefunden habe. Freunde, das ist Anbetung. Schmecken. Und weil wir geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist, wir kommen. Und wir entdecken eine nie geahnte Kostbarkeit in Jesus Christus. Und unsere Anbetung steigt empor. Die Zeit ist kurz. Ich möchte einiges kurz wiederholen, was ich sagte über Exodus am ersten Abend in Bezug auf dieses 1. Petrus Kapitel. Wenn wir lesen im Moseslied, 2. Petrus Kapitel 15, reicht das die Prophetie weit über die Errettungserfahrung hinaus. Kapitel 15, Vers 13. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deinem heiligen Wohnung. Es gab weder Stiftshütte noch Tempel in Israel. Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Das ist Jerusalem. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Hier in der Errettung selbst, es ist, als ob in der Errettung selbst, prophetisch gesehen, man schon eine Vorahnung hat, in der Erwartung war von der Errichtung des Tempels Gottes. Erst Jahrhunderte später würde das stattfinden. Sie waren unterwegs zu diesem Ort, wo Gottes Name wohnen würde, der Ruheort des Volkes Gottes und des Namen Gottes. Aber bevor sie kamen zu dem endgültigen Tempel, haben sie in einem provisorischen Tempel Gott angebetet. Sie errichteten eine Hütte aus Dachsfelle und Bretter überzogen mit Silber, wunderbare goldene Stangen und Farben des Regenbogens, wunderbar einzerrt. Eine provisorische Behausung auf dieser Erde, Entschuldigung, ich habe fast ein bisschen typologisch geredet, in dieser Wüste unterwegs zu dem endgültigen Tempel. Was lese ich in Epheserbrief? Es gibt eine Behausung Gottes im Bau. Im Hinblick auf einen endgültigen Bau in der Zukunft. Wir sind unterwegs durch diese Welt, unterwegs zu einem Zeitpunkt, der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte, wo Himmel und Erde vergehen und der Tempel Gottes, die Hütte Gottes, unter uns Menschen wohnen wird. Erlösung, was ist das? Das ist Sklaven in brutalen Sklaverei, Wirtschaftswerkzeuge, Nummer in einem Wirtschaftssystem. Oh, liest im 2. Buch Mose das Buch der Errettung, das Buch der Erlösung und sehe, wie Sklaven Reichtum erlangen. Und nachdem sie ein Fehltritt mit ihrem Reichtum begehen. Erlösung bringt diesen Menschen so weit, dass aus freien Stücken sie kommen zu Gott mit ihrem Reichtum und sie bieten ihm so viel Reichtum, so viel Gold und Silber, kostbare Steine und Stoffe an, dass Gott muss sagen, nein, das ist zu viel. Stoffe, Reichtümer, die von Arbeitern, wie Exodus sagt, Arbeiter erfüllt mit dem Heiligen Geist und Weisheit, tüchtige, fähige Arbeiter, die mit dem Rohstoff des Reichtums einen Heiligtum für Gott bauen. Hast du deinen Weg, hast du es geschafft durchs Kapitel 35 bis 39? Ich sage es so, denn hier ist mein Sohn das erste Mal mit 8 Jahren stecken geblieben in der Bibel. Er wollte in einem Jahr durchlesen und er hat sein 4 Kapitel pro Tag gemacht bis Kapitel 6 oder 37 von 1. Buch Mose. Und dann sagte er, oh Vati, dieses blöde Zelt. Entschuldigung, die Sprache, er war nur 8 Jahre alt. Ich meine, so viel Detail, hast du es bemerkt? Kapitel 25 bis 31 ist so viel Detail. Meine Güte, wie lang es war, wie breit es war, woraus es bestand und wo es stationiert gehört. Und dann in allen Details, wie es zusammenpasst. Und 6 stille Zeiten lang alle Details über dieses Haus. Und dann sagst du, Gott sei Dank, das ist vorbei. Ein paar interessante Kapitel über Israels Sünde und wie Gott sich erbarmt über sie nach dem goldenen Kalb. Und dann wiederum bist du da in Kapitel 35 und du liest das Ganze wiederum zum zweiten Mal. Warum hat er nicht gesagt, und sie bauten es, wie beschrieben, in Kapitel 25 bis 31? Weißt du, das hat mein Sohn wirklich durcheinander gebracht. Warum hat Gott das zweimal beschreiben müssen? In so viel Detail. Ist das je dir aufgefallen? Oder bin ich der Einzige? Hast du dich je nie geärgert im zweiten Buch Mose über all diese Details? Ist das dir nicht langweilig? So viele Details über das Haus. Und warum diese Wiederholung? Mose musste Schreibkrämpfe gehabt haben nach dem zweiten Buch Mose. All das genau. So viel Detail. Ist das nicht uninteressant? Oder, warte mal, was, wenn du den Tisch gemacht hättest? Oder den Leuchter? Oder wenn du, liebe Schwester, wochenlang gearbeitet hast zu weben, diese wunderbare Vorhang im Tempel, mit goldenen Fäden. Was, wenn du das getan hast? Hättest du das gefunden, das langweiliges Detail, was du getan hast? Oh, beachte, Freunde, wunderbare Reichtümer, zusammengehäuft von tüchtigen geistlichen Händen, verarbeitet in eine Wohnung von Gott, und Gott gedenkt jedes Detail. Oh, ich habe fast gesagt, das wäre ein Bild von etwas. Kapitel 39, Vers 43. 42. Nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte, also hatten die Kinder Israel die ganze Arbeit gemacht. Und Mose sah, oder wie meine englische Bibel sagte, he inspected, he inspizierte das ganze Werk. Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Also hatten sie es gemacht und Mose segnete sie. Oh Freunde, eines Tages der große Befreier wird kommen. Und er wird diese Wohnung gründlichst unter die Lupe nehmen. Achte drauf, wie du baust. Mit Gold und Silber und kostbare Steine. Oder baust du mit Holz, Heu oder Stroh? Eines Tages wird der große Prophet kommen, Moses, und er wird alles anschauen, in jedem Detail. Kein Detail von dem, was du geleistet hast, was wir geleistet haben, wird untergehen. Er wird dieses Zelt anschauen und er wird das Volk segnen. Vers 4, Kapitel 14, 40. So viel Detail wiederum. Oh, jedes Stück Holz, jedes Brett wird aufgezählt. Und was tut Mose? Nachdem er alles anschaut, errichtet er die Behausung. Und der Herr redete zu Mose und sprach am Tag des ersten des Monats, am ersten des Monats, ein neuer Anfang, ein ganz neuer Anfang. Sollst du die Wohnung des Zeltes der Zusammenkunft aufrichten? Ich möchte euch mit den langweiligen Details nicht langweilen jetzt, aber alles wird aufgezählt, was er aufrichtet. Und Moses richtete die Wohnung auf, Vers 18, Vers 33. So vollendete Mose das Werk. Ich habe euch gezeigt am ersten Abend die rhetorische Struktur von vierten Buch Mose, zweiten Buch Mose. Weißt du, wie dieser Abschnitt beginnt? Mit dem Sabbat, wo Gott fertig war mit seinem Werk der Schöpfung. Und wir sollen Sabbat feiern, dadurch, dass wir nach dem vollendeten Werk der Woche ruhen. Wie endet dieses gleichen Abschnitt? Mose vollendete sein Werk. Und Freund, hier reden wir nicht von Schöpfung. Hier reden wir im zweiten Buch Mose von Erlösung. Und wie wird das aussehen, Freunde? Er wird kommen. Und er wird alles zusammen sammeln und alles wird vor seinen Augen geführt werden. Und er wird beurteilen Gold, Silber und köstliche Steine und alles das Handwerk seiner tüchtigen Arbeiter. Wenn ich eine andere Gemeindebewegung anhören würde, würde ich sagen jetzt, Halleluja. Dann wird er alles, was in der Erlösungsgeschichte zusammen, alles, was gemacht wurde von Gott durch Menschenhände, wird er dann errichten in eine wunderbare Wohnung. Und das Werk der Erlösung wird vollendet sein. Und Gott wird ruhen. Oh Freunde, eines Tages werden wir es sehen. Und Gott sei Dank werden wir ein Teil davon sein. Wie dieser Himmel und diese Erde verschwindet nach dem tausendjährigen Reich, nach dem großen Gericht Gottes. Und da ist nichts mehr, was besudelt ist, nichts mehr, was überhaupt etwas zu tun hat mit Sünde. Oder? Oh, aus der Sklaverei kam Reichtum. Und aus Reichtum wurde eine Wohnung gebaut, eine Hütte. Und das werden wir erleben, wie die Hütte unter den Menschen ist. Oh Freunde, wenn die Elemente aufgelöst werden und nichts, sagt den Holländer nicht, kein Rembrandt, kein Van Gogh, kein deutsche Grammophon, CDs, nichts mehr. Es ist nicht einmal die schönsten Dinge, die besudelt sind von Sünde. Nichts mehr von dieser Schöpfung. Heißt das, dass aus dieser Schöpfung nichts dauert in der Ewigkeit? Oh nein. Aus dieser Schöpfung, lies die letzte Kapitel der Bibel, Gold und Silber und Perlen. Das, was Gott wollte am Anfang. Sein Ziel in der Errettung, wir, liebe Geschwister. Wenn Himmel und Erde und alle Galaxien zusammengerollt werden wie ein alter Mantel, den man wegwirft, hoffentlich nicht nach Rumänien schickt, sondern wegwirft. Schick deinen neuen Mantel nach Rumänien, nicht deinen alten. Wegwirft. Dann bleibt das, was Mose zusammenbaut. Verse 9 bis 10, das dritte Ziel, ein Volk zum Besitztum, Gottes Fürsorge, seine Barmherzigkeit. Hier, 2. Buch Mose, Kapitel 19 wird zitiert. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir waren nicht ein Volk. Wir sind jetzt ein Volk Gottes. In Gottes großer Barmherzigkeit hat er uns gerufen. Unser Ziel, nicht bloß unser Erbe. Ich mag dieses Lied so sehr. Deine Huld ist überschwänglich, unser Erbe unvergänglich, aber mehr als alles ist, was du, Jesus, selbst uns bist. Nicht nur goldene Straßen, nicht nur Regierung über 10 oder 20 Bergdörfer in Oberösterreich, nicht große Verantwortung im Königreich Gottes. Nein, das Ziel der Erlösung. Ihr werdet mein kostbarer Eigentum sein. Mein Eigentum. Mein besonderes, geschätztes Eigentum. Ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Wir sind ein geistiges Priestertum. Wir sind fähig gemacht, geheiligt, damit wir zu Gott in seine Gegenwart hineingehen können, um ihn geistliche Schlachtopfer zu bringen. Wir sind königliche Priester. Wir vertreten diesen Gott und sein Reich zu den Menschen. Wir gehen von seiner Gegenwart hinaus. Und wir verkündigen seine Tugenden. Wie es steht in der Septuaginta, das gleiche Wort übersetzt, das hebräische Wort, seine Ruhmestaten. Und wenn du liest in Jesaja, eine seiner Ruhmestaten, die wir verkündigen, ist der Auszug und der Durchzug durchs Rote Meer. Wir verkündigen seine Lieblichkeiten, seine Tugenden, das Anziehende an Gott, seine Ruhmestaten. Wie geht das vor sich? Ach, als heilige Priester kommen wir hin. Wir orientieren uns an diesen Eckstein, an diesen kostbaren Stein. Und unter dem Eindruck seiner Kostbarkeit, erfasst von seiner Lieblichkeit, überwältigt von seiner Herrlichkeit, gehen wir heraus unserer Zeit im Wort Gottes, heraus hinaus der Gemeinde in der Welt, unter dem Eindruck dessen, was wir dort erlebt haben. Oh Freunde, ich glaube, dass die wirksamste Evangelisation der Überfluss eines Herzens ist, das erfasst ist mit Jesus Christus. Ein Mensch, der Jesus liebt, den kannst du kaum stoppen. Alle Straßen führen nach Jesus. Ein Mensch, der unter dem Eindruck der Herrlichkeit Gottes ist und seiner königlichen Würde, er geht als ein königlicher Bote und Priester in dieser Welt, ein Vermittler zwischen Gott und Menschen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Freunde, die Rettung kommt. Ich hoffe, dass wir einen reifen Charakter haben, wenn sie kommt. Wachset hin zu dieser gewaltigen Errettung. Ja. Und zweitens, lassen wir uns zusammenbauen zu einem geistlichen Haus, wo Gott angebetet wird und wo wir die Kostbarkeit des Herrn Jesus mit unserem Vater teilen. Ja. Und lass uns bewusst sein, dass wir Gottes Eigentum sind. Das war der Ertrag, den er wollte aus diesem Universum. Wir sind sein Schatz. Und unter diesem Eindruck von wer er ist und wie er uns befreit hat vom Finsternis und versetzt hat ins Licht, gehen wir in diese finstere Welt unter diesem Eindruck. Das, liebe Brüder, das, liebe Schwester, ist Gottes Ziel für dein Leben. Amen.